Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Willkommen bei der 7. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der 29.11.2019 und ich möchte euch heute ganz kurz mit den wichtigsten Schachnews aus der großen weiten Schachwelt versorgen und anschließend soll es um die Frage gehen, wie finde ich den besten Zug? Also die Frage aller Fragen im Schachsport. Und das sind die aktuellen News. Und zwar zum einen hat die Europäische Frauen-Blitzmeisterschaft in Monaco stattgefunden. Teilgenommen haben unter anderem auch die beiden deutschen Spielerinnen Marta Michner, die ist auf Platz 10 gelandet, und die beste deutsche Spielerin Elisabeth Petz, die ist auf Platz 11 gelandet. Und gewonnen hat Alexandra Kostenyuk aus Russland. Herzlichen Glückwunsch an Alexandra. Das zweite Turnier, das momentan gerade noch stattfindet, ist ein 12-Spieler-Rundenturnier in Zagreb mit dem schönen Namen Tournament of Peace, also Friedensturnier. Da führt momentan Vasili Ivanchuk eine Partie vor Schluss. Es machen einige kroatische Spieler mit und unter anderem auch Markus Raga, der beste österreichische Spieler, der befindet sich momentan auf Platz 4. Und der beste deutsche Spieler, Livio Dieter Nisipiano, ist momentan auf Platz 7. Also so wie es aussieht, wird Ivanchuk da gewinnen. Dann hat die Schachbundesliga stattgefunden. 2 Spieltage sind gelaufen. Wir haben ja in den vorangegangenen Folgen so ein bisschen die Aufstellungen uns angeschaut. Da sind noch 2 Mannschaften ungeschlagen mit 4 aus 4 möglichen Punkten. Nämlich der große Favorit Baden-Baden, dann Deizisau, Hockenheim, Hamburg und auch Bremen. Also die ganz große Weltspitze hat nicht mitgespielt, aber Spieler wie Peter Leko zum Beispiel haben mitgemacht. Und ja, also ich finde immer noch, die Bundesliga ist eine ganz tolle Liga mit richtig guten Spielern dabei. In Indien hat ein Turnier stattgefunden, das sogenannte Tata Steel Chess India. Tata Steel ist eine Stahlgesellschaft in Indien, eine ganz große, und die sponsert auch ein Turnier in Holland, das berühmte Tata Steel Wijk aan Zee in Holland, aber jetzt war es eben das Turnier in Kalkutta in Indien und das war ein Blitz- und Schnellschachturnier. Da hat Magnus Carlsen überlegen gewonnen und hat da also nochmal demonstriert, dass er der beste Spieler der Welt ist, auch im Blitz- und im Schnellschach. Er hat da 27 Punkte geholt. Und zweiter war Hikaru Nakamura mit 23 Punkten. Und ja, also Magnus hat er wieder fantastisch gespielt. Und er hat auch ein ganz interessantes Zitat von sich gegeben. Wörtlich weiß ich das nicht mehr, aber so sinngemäß. Naja, es sieht so aus, als ob, wenn ich in Bestform wäre, als ob ich dann ein bisschen besser bin als andere Spieler. Das ist natürlich, ja, leicht überheblich, aber er hat auf jeden Fall recht. Also Magnus ist sicherlich der beste Spieler aller Zeiten, aus meiner Sicht jedenfalls. Dieses Turnier, das war die 7. Etappe der Grand Chess Tour 2019 und das war auch gleichzeitig das letzte Turnier vor diesem Grand Chess Tour Finale, was demnächst in London stattfinden wird. Und aus diesen 7 Turnieren heraus haben sich für das Finale in London qualifiziert, oder eigentlich muss man eher sagen für das Halbfinale, weil es sind 4 Spieler, Magnus Carlsen, Ding Liren, Maxime Vacher-Legraf und Levon Aronian. So, und die letzte News ist eine Idee der Europäischen Schachunion. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also neben dem Deutschen Schachbund und der FIDE als Weltschachverband gibt es dazwischen wohl noch eine Europäische Schachunion. Und die hat beschlossen, dass es eine jährliche Preisverleihung geben soll mit dem Namen European Golden Pawn, der goldene Bauer sozusagen. Und da findet morgen die Preisverleihung, die Zeremonie in Monte Carlo statt. 12 Preise sollen da verliehen werden in verschiedenen Kategorien. Unter anderem werden Garry Kasparov und Judith Polgar geehrt. Und ich finde das eine gute Sache, weil Schach kann ruhig ein bisschen mehr Glamour vertragen. Und Monte Carlo als Austragungsort ist da sicherlich eine gute Wahl. Bei Monte Carlo denke ich immer an Zirkusfestival oder Formel 1 oder tolle Luxusjachten. Und ja, also Europäische Schachunion, muss ich sagen, habt ihr gut gemacht. So, das waren die News. Und jetzt geht es zum eigentlichen Thema dieser Episode. Ich möchte mich nämlich mit der theoretischen Frage beschäftigen, wie man den besten Zug findet. Naja, das ist wirklich schon eine sehr theoretische Frage, denn irgendeiner hat mal ausgerechnet, es gibt 10 hoch 120 denkbare Schachpartien überhaupt. Also mindestens, ich glaube, das ist eher zu tief gegriffen, auch wenn das eine wahnsinnig hohe Zahl ist, denn das Universum hat nur in Anführungszeichen 10 hoch 80 Atome. Also es gibt mehr überhaupt denkbar mögliche Schachpartien, als das Universum Atome hat. Trotzdem glaube ich, dass 10 hoch 120 noch ein bisschen zu tief gegriffen ist, denn man muss ja jede Partie berechnen, die es überhaatt nur geben kann, also von Matt in 2, ne, das Narrenmatt, bis zur längsten denkbaren Partie überhaupt. Die soll ungefähr 5.900 Züge lang sein. So genau weiß das niemand. Ich habe da mal in einem Forum recherchiert und die meisten sind sich einig, dass es ungefähr 5.900 Züge sind. Unter Anwendung der 50-Zug-Regel ist das natürlich, denn wenn man die 50-Zug-Regel nicht nimmt und einfach mit dem König ewig hin und her zieht, dann hat eine Schachpartie ja überhaupt gar kein Ende. Aber ja, also diese Endlospartien, die sind natürlich auch nicht bei diesen 10 hoch 120 denkbaren Schachpartien dabei. Aber wenn man jetzt alle denkbaren Schachpartien nimmt, dann merkt man natürlich, dass diese schiere Endlosigkeit an Zügen nicht mit einem allgemeinen Tipp einfach, welcher Zug der beste ist, bewältigt werden kann. Aber es gibt schon so eine Art Prüfungsschema, die man da anwenden kann, um eben rational und systematisch vorzugehen und nicht einfach zu versuchen, intuitiv einen Zug zu finden oder zu sagen, das könnte der beste Zug sein, sondern es gibt eine Methodik, mit der man das prüfen kann und die möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Das Wort Prüfungsschema, ich weiß gar nicht, ob das ein normales Wort ist. Ich habe ja Jura studiert und Juristen denken immer in Prüfungsschemas oder Prüfungsschemata, muss man glaube ich sagen. Der Vorteil ist, wenn man das anwendet, dann kann man sich sicher sein, dass man im Prinzip nichts vergisst. Also ein Prüfungsschema ist tatsächlich immer die Gewähr für Vollständigkeit. Nichtsdestotrotz entbindet es einen natürlich nicht davon, Schach spielen zu können. Aber trotzdem kann es helfen, blöde Fehler zu vermeiden oder eben auf gute Züge zu kommen. Und deswegen habe ich dieses Prüfungsschema entwickelt, beziehungsweise habe es jetzt nochmal aufgeschrieben, damit ihr das in Zukunft anwenden könnt. Ich habe das natürlich nicht selber erfunden. Das gibt es auch in anderer Form. Zum Beispiel habe ich heute jetzt auch im Internet einen Schachartikel gelesen, wo genau das drin stand, welche Überlegungen man anstellen soll, bevor man zieht. Es gibt auch ein ganz gutes Video auf YouTube von Ulrich van Sumptum. Den könnt ihr gerne mal googeln oder auf YouTube eben schauen. Das Video heißt Schachpsychologie. Vermeide dumme Fehler mit der ABC-Methode. Er nennt es jetzt ABC-Methode. Das ist so ein bisschen gekünstelt. Ich habe das für mich ja fortentwickelt oder umbenannt. Bei mir sind es auch 3 Schritte, wie bei Ulrich van Sumptum. Es sind eigentlich genau die gleichen. Ja, ich mache es aber so ein bisschen anders als er, vielleicht noch ein bisschen ausführlicher auch. Ich habe das auch selber ein Stück weit entwickelt durch das Absolvieren von so Taktikübungen auf chess.com. Ich habe da ungefähr so 5.500 Taktikrätsel inzwischen gelöst und ja, da habe ich dann auch halt angefangen, das nicht einfach so zu machen und zu schauen, was könnte ich denn jetzt ziehen, sondern habe da so ein Schema eben aufgebaut und mit dem Schema versucht, diese Taktikrätsel zu lösen. Natürlich kann man auch manche Züge machen, ohne dieses Schema anzuwenden. In der Eröffnung braucht ihr sicherlich kein Taktikschema, sondern ihr müsst einfach die Eröffnung können. Und im Endspiel bringt es vielleicht auch nicht immer was, aber gerade so im Mittelspiel oder gerade vor allem dann, wenn ihr merkt, Da könnte eine Kombination in der Luft sein. Vielleicht ist hier irgendwie eine Taktik möglich. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall, so ein Prüfungsschema anzuwenden. Wie sieht nun dieses sagenumwobene Prüfungsschema aus? Ihr müsst euch einfach vor jedem Zug drei Fragen stellen. Erste Frage, was für zwei Sachen drohen? Oder, das war jetzt Schwäbisch, welche zwei Sachen drohen? Zweitens, was kann ich tun? Und drittens, der Blunder-Check. Also, ich gehe das ganz ausführlich durch und komme dann auch immer wieder zu diesem Prüfungsschema zurück. Die erste Frage ist also, welche zwei Sachen drohen? Warum muss ich überhaupt schauen, was droht? Was also der Gegner mit seinen letzten Zügen droht? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich sehe ein Matt in 2, aber der Gegner hat ein Matt in 1. Das heißt, wenn ich jetzt meinen ersten Zug, dieses Matt in 2, ausführe und dann aber in einem Zug Matt bin, dann ist das schlecht. Also ich hätte das Matt in 1 verhindern müssen. Das heißt, es bringt nichts nur zu schauen, was kann ich tun, sondern man muss immer schauen, was droht der Gegner. Droht er ein Matt, dann muss ich sofort reagieren. Oder ein anderes Beispiel, ich kann eine Springergabel ansetzen, kann da den Turm gewinnen, weil ich gleichzeitig den Turm und den König angreife, aber gleichzeitig ist meine Dame angegriffen. Das heißt, bevor ich die Springergabel ansetze und den Turm gewinne, ziehe ich lieber vorher erst meine eigene Dame weg. Der Gegner kann dann zwar seinen Turm möglicherweise retten, aber das ist besser so, als wenn ich die Dame verliere. Das waren jetzt zwei banale Beispiele, aber ich glaube, das ist selbsterklärend, dass man eben erst schauen muss, was kann der Gegner mir anhaben, was droht er, bevor ich schaue, welchen Angriffszug oder welchen Entwicklungszug kann ich machen. So, jetzt habe ich aber in dem Prüfungsschema gesagt, welche zwei Sachen drohen. Warum zwei? Oft ist es halt so, dass ich nur eine Drohung sehe. Zum Beispiel, wenn der Gegner die Dame gezogen hat und dann schaue ich, wohin wirkt die Dame. Naja, die wirkt eben nicht nur gerade, die wirkt auch schräg. Oft sehe ich eine Drohung, zum Beispiel die gerade Drohung, aber ich sehe nicht die schräge. Ich mache euch mal ein Beispiel, ein kleines bisschen Blindschach ist auch wieder dabei. Eure Dame steht auf C3, euer Läufer steht auf B2, also im Eck dahinter, auf der gleichen Diagonale, und ihr droht matt. Wo droht eure Dame hinzuwirken, wo droht es matt? Verlängert einmal die Diagonale von B2 auf C3. Genau, also ihr droht matt auf G7. Jetzt ist es so, dass die Dame auf C3 natürlich nicht nur das Matt auf G7 droht, sondern sie greift auch C7 an. C7 könnte jetzt zum Beispiel ungedeckt sein in dem Fall. Das heißt, ihr habt mit Weiß zwei Drohungen. Wenn euer Gegner jetzt nur sieht, dass C7 ungedeckt ist, dann wird er C7 decken, zum Beispiel mit C6 oder sonst wie. Aber er übersieht die zweite Drohung und die zweite Drohung ist viel wichtiger, nämlich die Mattdrohung. Also es bringt nichts, nur eine Drohung zu sehen, sondern oftmals, natürlich nicht immer, aber oftmals sind zwei Drohungen im Spiel. Manchmal sind auch drei Drohungen im Spiel oder vier, aber ich sage mal, wenn ihr die zwei wichtigsten Drohungen seht, dann ist es egal, wenn noch eine dritte Drohung da ist. Wenn ihr die zwei wichtigsten erkannt habt, dann werdet ihr kaum die beiden und noch eine dritte abwenden können, sondern dann ist es schon wichtig und ausreichend, die beiden entscheidenden Drohungen zu sehen. Also deswegen nicht nur nach einer Drohung schauen und dann sagen, okay, ich verteidige mich jetzt gegen diese Drohung, sondern immer fragen, welche zwei Sachen drohen. Besonders wichtig ist es, wenn der letzte Zug des Gegners ein Damenzug oder ein Springerzug war. Denn ich habe keine Statistik, aber ich habe das so irgendwie gefühlt erlebt, wenn eine Dame des Gegners einmal zieht, dann zieht sie auch oft direkt danach. Und wenn ein Springer zieht, dann zieht er auch sehr oft direkt danach auch nochmal. Das ist so wie, keine Ahnung, wenn ein Kind auf die Straße springt, dann kommt ein zweites Kind hinterher oder so. Ja? Blöder Vergleich jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Oftmals aufgrund ihrer Beweglichkeit einfach, die Dame und der Springer sind ja viel beweglicher als Läufer und Turm. Aufgrund dessen ziehen sie halt oft zweimal hintereinander. Das heißt, wenn die gegnerische Dame gezogen hat, dann schaut, wohin droht die Dame und schaut auch in alle Richtungen. Rechts, links, schräg, geradeaus, oben, unten. Und beim Springer ist es genauso. Wenn der Springer gezogen hat, dann zieht den in Gedanken weiter und beachte dabei alle Fälle, auf die der Gegner ziehen kann. Oftmals gibt es zwei Felder, die gefährlich sind und ihr müsst eben beide erkennen. Ja, also insbesondere prüfen, wohin kann der Gegner seine gerade eben gezogene Figur noch weiterziehen und allgemein eben schauen, welche zwei Sachen drohen, das ist wichtig. Ich habe das auch noch nirgendwo irgendwie anders gehört. Das heißt in jedem Buch immer, man mal so schauen, was droht, aber dass man explizit nach zwei Drohungen ausschauen muss, ich glaube, das ist ein Tipp, der euch helfen könnte und ja, probiert es einfach mal aus. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, falls euch das in der Partie mal irgendwie was gebracht hat. Schreibt es mir und ja, ich würde mich freuen. Aber ich bin natürlich noch lange nicht am Ende, auch noch nicht mit dem Thema Drohung. Es ist halt auch so, nicht jede Drohung muss auch pariert werden. Also ihr dürft euch nicht immer nur danach richten, was der Gegner droht. Wenn der Gegner zum Beispiel eine Bauernumwandlung in 4 Zügen droht und ihr könnt einen Bauern in 3 Zügen umwandeln, dann müsst ihr euch gegen diese Umwandlung des Gegners nicht wehren, sondern dann zieht einfach durch und wandelt selber um und ihr seid dann schneller als der Gegner. Oder ein anderes Beispiel, der Gegner droht eine Springerzange mit einem Turmgewinn. Ich kann aber vorher, ich bin am Zug und kann vorher mit meinem Läufer die Dame und den König des Gegners aufspießen. Ja, dann kümmere ich mich nicht um die Springerzange, die der Gegner machen kann, sondern ich übe meinen Zug vorher aus. Da habe ich einen schönen englischen Satz gehört von Caleb Denby, das ist ein amerikanischer Spieler, der in St. Louis in diesem berühmten Schachclub eine Vorlesung gehalten hat. Diese ganzen Vorlesungen des Schachclubs von St. Louis sind auch im Internet verfügbar, auf YouTube. Da habe ich euch schon mal den Tipp gegeben, euch das anzugucken. Insbesondere die Vorlesungen von Yasser Seyra waren, finde ich da ganz toll. Und dieser Caleb Denby, der hat einen Satz gesagt, den ich mir gemerkt und aufgeschrieben habe. Ignore the weaker threat. Also ignoriert die schwächere Drohung. Also erstmal schauen, welche zwei Dinge drohen. Aber wenn die Drohung des Gegners schwächer ist als eure eigene, dann ignoriert sie. Dann geht eurem Angriff nach. Die Art der Drohung kann natürlich eine ganz klare, unmittelbare Drohung sein. Es kann aber auch ein langfristiges Drohen sein. Zum Beispiel kann es sein, dass der Gegner einfach gefährlich steht. Ihr habt zum Beispiel eine gefesselte Figur. Da droht der Gegner jetzt vielleicht noch nicht direkt, dass er dies ausnützt, diese gefesselte Figur, indem er eben zum Beispiel einen zweiten Angreifer auf eure gefesselte Figur schickt. Aber trotzdem ist es irgendwie eine Art Drohung, die in der Luft liegt. Oder der Gegner hat ein mögliches Abzugsschach. Das heißt, zwischen einem Angreifer und eurem König ist noch eine gegnerische Figur. Und wenn er die abzieht, dann seid ihr im Schach. Das ist auch noch vielleicht keine direkte Drohung. Ja, doch, eigentlich ist es eine direkte Drohung. Aber ich will nur sagen, die Art der Drohung kann auch eine langfristige Drohung sein. Und das bedeutet, ihr müsst euch manchmal eben nicht nur gegen unmittelbare Drohungen verteidigen, sondern auch gegen Drohungen, die in der Zukunft liegen. Und das bedeutet auch, dass ihr teilweise eben gut beraten seid, so eine Art prophylaktischen Zug zu machen. Zum Beispiel, wenn jetzt eure Figur von 2 gegnerischen Figuren angegriffen ist und ihr habt 2 Verteidiger, dann kann es sein, dass es Sinn macht, nochmal einen dritten Verteidiger hinzuzufügen, sodass ihr die Figur überdeckt. Diese prophylaktischen Züge, da habe ich euch ein Beispiel. Also eine Figur von euch ist 2-fach angegriffen und 2-fach von euren eigenen Figuren verteidigt. Und jetzt kann es natürlich sein, langfristige Drohung, dass der Gegner einen dritten Angreifer aktiviert. Und wenn ihr aber schon vorher am Zug seid, dann könnt ihr schon vorab prophylaktisch diese Figur, vielleicht ein Zentrumsbauer, ein wichtiger zum Beispiel, könnt ihr prophylaktisch schon nochmals decken und einen dritten Verteidiger hinzufügen. Das nennt man dann Überdecken. Das wird auch begrifflich manchmal verwechselt. Also viele sagen, ja, ich habe diesen Springer überdeckt und sie meinen einfach nur gedeckt. Also decken bedeutet gleich viele Verteidiger wie Angreifer und überdecken heißt noch einen zusätzlichen Verteidiger hinzufügen, der eigentlich momentan noch gar nicht notwendig ist. Also das kann eben Sinn machen, so einen prophylaktischen Zug zu machen gegen so langfristige Drohungen. Aber oft wird es eben so sein, dass die Drohung eine unmittelbare ist, eine direkte, sodass ihr halt direkt reagieren müsst, es sei denn, eure eigene Drohung ist stärker. So, jetzt war ich beim Thema Drohung. Ja, damit bin ich eigentlich bei der ersten Frage, welche zwei Dinge drohen, eigentlich schon durch. Der zweite Prüfschritt nach den Drohungen des Gegners lautet, was kann ich tun? Und da gibt es eine Reihenfolge, die immer wieder empfohlen wird und auch von mir natürlich empfohlen wird, weil sie einfach richtig ist. Und zwar zuerst die sogenannten Forcing Moves, wie die Engländer sagen, also die sozusagen, ja, wie übersetzt man das, die den Gegner zwingen, wo der Gegner gar keine andere Wahl hat, als so zu reagieren, wie ich es möchte. Mit Forcing Moves meine ich Schachs und Schlagzüge. Also wenn man die Drohungen des Gegners identifiziert hat und sich jetzt fragt, was kann ich tun, dann zuerst Schachs prüfen. Gerade bei so Taktikrätseln ist es oft so, dass ein Schach in der Luft liegt, ein Schachgebot, und das ist das allererste, was ich prüfe, denn es gilt der banale Satz, Schachmatt beendet die Partie. Das heißt, wenn ich ein Schach habe und es kommt ein Schachmatt raus, dann brauche ich nicht mehr weiter prüfen. Es gibt Leute übrigens, die sagen, erst muss ich Schachmatts prüfen und dann Schachs. Das kann man so unterteilen, ich halte es aber für überflüssig, denn wenn ich Schachs prüfe, prüfe ich logischerweise dabei auch immer Schachmatts. Ja, der Gegner muss dann natürlich verteidigen, wenn ich einen Schach mache, oder flüchten oder was auch immer. Ihr müsst dabei auch übrigens alle Arten von Schach prüfen. Ja? Also oft genug ist es so, dass ihr zum Beispiel eine Dame opfern müsst, um dann am Ende matt zu setzen, oder sonst eine Figur opfern. Dieses Damenopfer ist zum Beispiel bei diesem berühmten Kreuzmatt oder Bodenmatt relevant, wo ihr dann mit zwei Läufern einfach nur matt setzt. Es gibt auch diese ungeschriebene Regel oder diese Bauernweisheit sozusagen, dass man für ein Matt auf einem Königsflügel drei Figuren braucht, eine zum Opfern und zwei zum Matt setzen. Es ist natürlich nicht immer so, manchmal kann ich auch einfach durch Figurenüberlegenheit am Ende mit zwei Türmen matt setzen oder was auch immer, aber ja, oft wird es so sein, dass ihr tatsächlich opfern müsst, gerade bei diesen Taktikrätseln, die so konstruiert sind. Und deswegen immer erst die Schachs prüfen, weil das die ja zwingenden Züge sind, gegen die sich der Gegner verteidigen muss. Natürlich kann es sein, dass ihr ein Schach geprüft habt, aber zum Ergebnis kommt, es bringt nichts. Na, dann ist es natürlich klar, macht das Schach nicht trotzdem nur, weil Schach gut klingt oder weil es euch befriedigt, Schach zu sagen. Das ist bei Anfängern auch oft so, dass sie es einfach toll finden, Schach zu sagen, und ja, aber das bringt dann teilweise überhaupt nichts und gibt dem Gegner vielleicht nur die Möglichkeit, sich besser zu stellen, und ihr verliert da ein Tempo dadurch. Und wenn ihr also geprüft habt, dass ihr Schach geben könnt, aber es nichts bringt, dann lasst es natürlich und dann prüft die nächsten Züge. Und der nächste Zug nach den Schachs sind Schlagzüge. Also auf Englisch, ich habe das aus diesen Videos vom Schachclub in St. Louis, da heißt es immer Checks and Captures, also Schachs und Schlagzüge. Schlagzüge gibt es natürlich auch alle möglichen, das kann so eine Schlagsequenz sein, dass ihr also schlagt, der Gegner schlägt zurück, ihr schlagt dann nochmal und der Gegner schlägt wieder zurück und so weiter. Und da müsst ihr dann eben prüfen, wer danach dann am Ende besser steht. Manchmal gibt es auch gar keinen Figurengewinn, dass einer irgendwie jetzt mehr Punkte bekommt als der andere, sondern einfach ein Tausch. Also ihr tauscht, keine Ahnung, ein Turm und ein Bauer gegen Läufer und Springer oder zwei Leichtfiguren gegen zwei andere Leichtfiguren oder was auch immer. Das kann natürlich trotzdem gut sein, selbst wenn ihr keinen Materialvorteil bekommt zu tauschen, wenn ihr schon in Führung seid. Also wenn ihr zum Beispiel ein oder zwei Bauern führt, kann es gut sein, die Damen einfach zu tauschen, weil dann euer Vorteil quasi größer wird und die Gefahr, matt gesetzt zu werden, geringer. Aber man muss auch ein bisschen manchmal eben Spannung aushalten. Viele Fehler resultieren ja aus dem Versuch, die Partie zu vereinfachen. Das ist auch so ein Satz, den ich mal irgendwo gelesen habe in der Schachzeitschrift. Ich glaube, in der Rochade war das. Und den Satz habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich ihn gut finde. Also viele Fehler resultieren aus dem Versuch, die Partie zu vereinfachen. Wenn ihr die Damen tauscht und habe dann am Ende den Springer am Rand stehen oder so, dann ist es nicht gut. Dann habt ihr zwar danach immer noch Materialvorteil, aber der Gegner kann vielleicht durch eure ja, fehlgestellten Figuren, kann er euch am langen Ende dann besiegen. Und deswegen ja, muss man bei Schlagzügen halt immer prüfen, ist es gut für mich, stehe ich danach besser da oder nicht. Und ja, wenn es nichts bringt, dann eben nicht schlagen und einfach versuchen, die Spannung auszuhalten. Und wenn ihr die Schachs und die Schlagzüge durchgeprüft habt und gemerkt habt, dass beides nichts bringt, dann gibt es noch die restlichen Züge. Ja, das ist jetzt natürlich das Schwierigste, die zu prüfen. Da habe ich euch keine genauen Prüffragen, sondern da kommt es einfach auf die Stellung an. Natürlich gibt es so ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Und ich kann euch auch ein paar sagen. Aber wie gesagt, das hängt von der Stellung ab. Und da müsst ihr einfach ein guter Schachspieler sein, um diese Züge zu sehen. Ja, aber vielleicht können euch diese Fragen helfen. Und da kann ich euch mal zwei oder drei nennen. Zum Beispiel die Frage, welche Figur des Gegners hängt. Das gibt ja diesen englischen Satz, sorry, dass ich immer ins Englische schwenke, aber ich habe halt viel von diesen amerikanischen Videos gehört. Und da gibt es wieder einen Satz, der heißt, loose pieces get lost. Also übersetzt, hängende Figuren gehen irgendwann verloren. Das heißt, vielleicht, wenn ich keine Figur schlagen kann, kann ich möglicherweise einen Doppelangriff auf zwei hängende Figuren machen oder ich kann matt drohen und gleichzeitig noch mit meiner Dame den Turm angreifen oder wie auch immer. Also schaut nach hängenden Figuren des Gegners und ob die verwundbar sind. Und natürlich auch ein Tipp, wenn ihr am Zug seid, vermeidet zu viele hängende Figuren. Schaut, dass eure Figuren immer gedeckt sind, dass die nie irgendwie da lose rumstehen. Und ansonsten kann es eben sein, dass ihr diese Figuren verliert. Dann eine weitere Frage ist, welche Figur des Gegners exponiert steht oder verwundbar steht. Zum Beispiel, der Gegner ist noch gar nicht richtig entwickelt, greift euch aber an mit dem Läufer oder dem Springer auf der vierten Reihe. Wenn ihr meine andere Episode gehört habt mit dem Seitenschach, dann wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, der Gegner macht den spanischen Zug oder den sibirischen Zug. Also da kann es zum Beispiel sein, dass dieser Springer oder dieser Läufer exponiert steht und verwundbar steht und dass ihr den eben angreifen könnt. Oder zum Beispiel entdeckt ihr, dass eine Figur des Gegners gefesselt ist. Das wäre eben so eine Figur, die exponiert steht, die man dann entsprechend angreifen kann. Eine weitere Frage ist, welche Figur des Gegners ist überladen? Mit überladen meine ich also, welche Figur des Gegners hat zwei Aufgaben, deckt zwei verschiedene Figuren oder zum Beispiel sie deckt die Grundreihe und gleichzeitig einen Turm oder eine Dame. Das kann man auch ausnutzen. Weiter gibt es zum Beispiel die Frage, welche Schwächen und Stärken habe ich in der Stellung? Also was habe ich für Schwächen? Welche Figur fühlt sich von mir nicht wohl? Also welche Figur ist noch nicht so richtig im Spiel? Man soll ja im Prinzip immer versuchen, alle Figuren ins Spiel zu bringen. Und wenn es eine Figur gibt, die noch nicht so richtig mit dabei ist, dann sollte man die entwickeln. Das kann auch der König sein. Da gibt es auch schöne Partien, wo der König auf dem Brett hin und her läuft. Und gerade im Endspiel ist es wichtig zu schauen, spielt der König schon mit? Und den König mit ins Spiel zu bringen, das kann eben auch eine wichtige Frage sein. Welche meiner Figuren ist noch nicht mit im Spiel? Oder welche Schwäche habe ich? Welcher Bauer zum Beispiel ist nicht mehr deckbar? Und da muss man eben schauen, eine Stärken-Schwächen-Analyse zu machen. Das bedeutet eben auch nicht nur nach Schwächen zu schauen, sondern sich auch zu fragen, welche Trümpfe habe ich? Nutze deine Trümpfe. Zum Beispiel ein Bauernübergewicht auf einer Seite, wenn ich das habe, dann heißt es eben mit den Bauern ab nach vorne. Eine weitere Überlegung ist, wie kann ich die Figuren meines Gegners bestmöglich behindern? Anatoli Karpow ist ja einer, der dafür bekannt ist, dass er immer versucht hat, die Figuren des Gegners so zuzustellen, dass die überhaupt gar keine Möglichkeit mehr haben, sich zu bewegen. Ein Beispiel ist, dass der Gegner einen Doppelbauer habt und ihr euren eigenen Bauern direkt davor stellt, sodass zwei Bauern des Gegners bewegungsunfähig sind und oftmals ist dann auch eine Figur eingesperrt. Also der Läufer zum Beispiel wird so von den eigenen Doppelbauern dann behindert, dass er dann nicht mehr ins Spiel kann. Das ist auch noch so eine Frage, die man sich stellen kann. Wie kann ich bestmöglich verhindern, dass der Gegner seine Figuren gut ins Spiel bringt? Ja, und dabei müsst ihr dann eben auch die normalen Schachregeln anwenden, wie zum Beispiel halt auf die Bauernstruktur achten, auf das Zentrum achten, Springer nicht an den Rand zu stellen und so weiter. Das kann eben am Ende ein taktischer Zug sein, den ihr dann macht, oder es kann auch einfach ein strategischer Zug sein, dass ihr einfach ein A3 macht, um B4 zu vermeiden oder wie auch immer. Ja, also das sind so die Fragen, die man sich stellen muss. Ich sag's nochmal zur Wiederholung einfach. Erstens Schachs, zweitens Schlagzüge und drittens Rest. Und beim Rest müsst ihr halt einfach Schach spielen können. Das ist dann für das Prüfungsschema sozusagen einfach zu viel. So, dann sind wir auch schon am Ende der zweiten Frage, nämlich was kann ich tun? Und jetzt kommt die dritte Frage nach den beiden Fragen, welche zwei Dinge drohen und was ich tun kann, kommt jetzt der Blunder-Check. Was ist der Blunder-Check? Blunder ist Englisch und heißt Patzer oder grober Schnitzer. Wenn ihr, wie ich, auch auf chess.com spielt, dann werden Patzer immer mit dunkelroter Farbe und mit zwei Fragezeichen versehen. Also wenn ihr da eine Spielanalyse macht und dann so ein ekliges Rot seht und zwei Fragezeichen, dann wisst ihr, das war ein Patzer, das war ein Blunder. Und ja, das ist natürlich zu vermeiden. Leider habe ich allzu oft in meinen Partien so einen Blunder und das sieht immer ziemlich unschön aus. Aber vielleicht ist es eben deswegen, weil ich zu selten diesen Blunder-Check mache. Gerade bei Blitzpartien ist es schwierig. Da ist man oft schon froh, wenn man die Drohungen des Gegners gefunden hat und einen eigenen Zug gefunden hat. Und dann vergisst man diesen dritten Schritt mit dem Blunder-Check. Und das kann natürlich dazu führen, dass man noch häufiger blundert, als man das eigentlich tun würde. Ja, was ist jetzt genau der Blunder-Check? Der Blunder-Check ist die Frage, was kann der Gegner nach meinem Zug, den ich gefunden habe, tun, was er eben vorher nicht tun konnte? Also im Unterschied zum ersten Schritt, da war ja die Frage, was jetzt droht, also was könnte der Gegner jetzt machen, wenn er jetzt am Zug wäre? Da ist eben beim Blunder-Check die Frage, was kann er tun nach meinem Zug? Also was ermögliche ich ihm erst durch meinen Zug? Ermögliche ich ihm dadurch einen gefährlichen Zug, den er vorher vielleicht noch gar nicht machen konnte? Also ich gebe euch mal ein Beispiel, was mir neulich passiert ist im Trainingsabend gegen den Herbert. Da war ich im Endspiel, hatte einen Läufer und zwei Bauern und Herbert hatte einen Springer und zwei Bauern. Und ja, ich wollte unbedingt gewinnen, weil es war das letzte Spiel der Vereinsmeisterschaften. Ich musste auf Sieg spielen und ein Remis hätte mir nichts gebracht. Und deswegen habe ich versucht, einen dieser gegnerischen Bauern anzugreifen und habe mich darauf konzentriert, meinen König und meinen Läufer so zu stellen, dass ich den schwächeren dieser beiden Bauern angegriffen habe. Und dazu habe ich meinen Läufer entsprechend umpositioniert. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was mir passiert ist. Ich habe den Läufer natürlich so gestellt, dass mein Gegner mit einem Springer eine Springerzange machen konnte auf meinen König und auf meinen Läufer. Und damit war der Läufer weg und ich konnte aufgeben und die Vereinsmeisterschaften waren verloren. Also das ist der typische Fall von Blunder. Vorher war es eine Remisstellung und dann mache ich einen Fehler und plötzlich kann der Gegner eine Springerzange machen, die ich ihm quasi erst ermöglicht habe, überhaupt durch meinen Zug, die er vorher nicht machen konnte. Ja, das war natürlich sehr ärgerlich. Neben der Springerzange gibt es eben auch weitere Dinge, die passieren können. Das Schlimmste ist natürlich, matt gesetzt zu werden oder die Dame zu verlieren. Da habe ich auch mal von einem YouTuber namens Ledator einen Tipp gehört. Den könnt ihr natürlich auch gerne mal anschauen. Der hat den Tipp gegeben, vor jedem Zug kurz zu prüfen, ob man matt gesetzt werden kann oder die Dame verliert. Also der hat auch diesen Blunder-Check empfohlen und hat gesagt, ja, vor jedem Zug schaut, ob der Gegner dann plötzlich dadurch erst matt machen kann oder ob der Gegner dadurch erst die Dame gewinnen kann. Und ich würde eigentlich noch eins draufsetzen, gerade wenn der Gegner nur so einen Springer hat, der vielleicht gefährlich im Spiel ist, immer im Blundercheck prüfen, aus leidiger Erfahrung, erlaube ich eine Springerzange? Ja, das ist so ein wichtiges Beispiel. Mir fällt da auch immer ein Buch von Sam Shankland ein. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber in diesem amerikanischen Podcast mit dem Namen Perpetual Chess habe ich davon gehört. Das wird immer wieder empfohlen, und zwar von Sam Shankland ein Buch. Ich weiß jetzt den Titel nicht, aber Shankland sagt immer, Achtung, mit Bauernzügen, Bauern können nicht rückwärts ziehen. Das heißt, der Bauer, der beherrscht immer ein Feld schräg vor ihm. Wenn man ihn eben eins vorzieht, dann beherrscht er das Feld plötzlich nicht mehr, weil es jetzt nicht mehr schräg vor einem ist, sondern neben einem. Und das ermöglicht dem Gegner auch immer einzufallen. Und da muss man dann eben auch den Blundercheck machen und schauen, ob dieses Feld wichtig war oder ob der Gegner jetzt plötzlich auf ein strategisch wichtiges Feld einfach einziehen kann. Ja, den Blundercheck, den macht man natürlich idealerweise vor der Ausführung des Zuges. Notfalls kann man es auch so machen, dass man die Figur noch in der Hand hat. Dann gilt zwar berührt geführt, aber wenn ich dann den Blundercheck mache und sehe, oh, der Zug, den ich machen wollte, der ist fatal, dann ist es auch manchmal einfach besser, die Figur, die man ziehen wollte, woanders hinzuziehen. Das kann dann manchmal eben besser sein als ein Patzer, dass man einfach noch ein besseres Feld für diese Figur zieht, die man in der Hand hat. Aber natürlich ist es besser, den Blundercheck vorher zu machen. Das war im Prinzip das Prüfschema. Die einzige Geschichte, muss ich zugeben, die mir bei diesem Prüfschema nicht gefällt, ist die Frage des Verhältnisses zwischen einer erkannten Drohung und der Frage, welchen Zug ich selber machen kann. Oftmals wird es so sein, dass man sieht, okay, der Gegner droht etwas, zum Beispiel hängt einer meiner Bauern, aber gut, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Ich schaue erstmal, was ich machen kann. Vielleicht kann ich eine Leichtfigur gewinnen, vielleicht kann ich einen wichtigen Mattangriff aufziehen. Und ja, dann vergisst man, dass dieser Bauer hängt. Und wenn man dann nach dem Durchprüfen von Schachs und Schlagzügen und sonstigen Zügen am Ende merkt, naja, eigentlich ist in der Partie nichts drin, ich entwickle jetzt einfach mal eine Figur oder ich rochiere jetzt, dann kann es passieren, dass man die Drohung vergessen hat. Also das gefällt mir an diesem Prüfschema nicht so richtig. Eigentlich müsste man noch vor dem Blundercheck nochmal so einen Zwischenprüfschritt einbauen nach dem Motto, wie war das denn jetzt, droht was oder nicht. Aber ich glaube, dann wird es zu kompliziert. Also merkt euch einfach diese drei Schritte und damit seid ihr sicherlich gut beraten und theoretisch auch besser gerüstet, als wenn ihr einfach so nach Intuition spielt. Ja, also auch auf die Gefahr hin, dass es euch langweilt, werde ich es einfach, um die Folge nochmal zusammenzufassen, werde ich die Fragen wiederholen. Es geht also bei der theoretischen Frage, welcher Zug ist der beste, um drei Prüfschritte. Die erste Frage lautet, welche zwei Drohungen hat der Gegner? Die zweite Frage ist, was kann ich tun? Und dabei prüft ihr dann zuerst Schachs, dann Schlagzüge und dann den Rest. Und der dritte Punkt ist der Blundercheck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like auf YouTube, wenn ihr den Podcast über YouTube hört, und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr mich über Apple Podcast hört, dann gebt mir eine Bewertung. Ich habe jetzt auch auf chess.com gelesen, dass mich einer über Spotify hört. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es da eine Interaktionsmöglichkeit gibt, ob man da irgendwie sowas wie ein Like machen kann oder so. Muss ich mich mal drum kümmern. Aber vielleicht gibt es ja da auch irgendwie was. Also wenn man auf Spotify irgendwas tun kann, dann tut es. Ich werde es sicherlich irgendwann merken. Schreibt mir an schachgeflüster@gmail.com. Ich bin wirklich dankbar für Feedback. Gerade am Anfang ist es wichtig, auch zur technischen Durchführung oder zu meinem Redestil oder zu Themen oder wie auch immer. Meldet euch einfach. Ich bin wirklich dankbar für konstruktive Kritik oder auch für Komplimente. Das freut mich. Ich mache das ja nicht nur, weil es Spaß macht, sondern eben auch für euch. Übrigens habe ich schon über die 6 Episoden hinweg, die ich gemacht habe, insgesamt ungefähr, ich habe es mal zusammengerechnet, ungefähr 700 Hörer auf allen Kanälen, also über alle 6 Episoden verteilt und über alle Kanäle verteilt. Aber das finde ich richtig gut. Und ja, bin auch ein bisschen stolz drauf und stolz auf euch. Also vielen Dank für eure Treue, kann ich jetzt schon sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal plane ich ein Interview. Ich hoffe, das wird auch ganz spannend. Und bis dahin viele Grüße, euer Michael.